Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Weitermachen. Es gibt Übersetzung. Wenn jemand gerne Übersetzung haben will, soll er bitte noch an Infopoint kommen. Ist jemand da, der übersetzt? If you need translation, please would you come to the Infopoint. You will get there a translator headset. Okay. Gut. Auch von mir guten Morgen. Ist jetzt ganz offiziell. Auch hier zu Hause, schön, dass ihr zuschaut. Wir sind ja mitten in dieser Gebetswoche und gestern Abend, wie wir hier zusammen waren, hatte ich für mich einen starken Eindruck und daraufhin werde ich das jetzt predigen, was ich predige. Und zwar eine ganz merkwürdige Mathematik, 5 plus 2 bist du dabei. Eingeweihte wissen natürlich, was damit gemeint ist. Nicht Eingeweihte werden es hoffentlich werden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott will uns dabei haben. Und das ist eigentlich ein ziemlich ernstes Thema, weil normalerweise ist das immer so ganz locker und ich werde auch versuchen, dass es locker bleibt. Aber es ist insofern ernst, weil Gott mir noch eine Bibelstelle gegeben hat. Und ich möchte, dass wir das wirklich hören, weil ich wirklich denke, Gott redet zu uns. Und das steht beim Propheten Haggai im Alten Testament, 1, ab Vers 6. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, Klammer auf, das Haus Gottes. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass Gott die Sache um Gemeinde persönlich nimmt. Das kann man sehr schnell herausfinden, wenn man die Lebensgeschichte von Paulus verfolgt. Da gab es diesen Paulus, der hieß damals noch Saulus. Und das war ein hochgebildeter Pharisäer, der versuchte, diese Sekte des Nazareners, das sind wir, also die Christen, auszurotten. Und da bekam er dann Vollmachten und konnte nach Damaskus gehen, um Gefangene zu machen, um sie zu foltern, also zu zwingen, abzuschwören unter Folter, unter Drangsal und sie auch möglicherweise zu töten. Und auf seinem Weg dorthin hört er plötzlich eine Stimme von Gott, von Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, so sagt die Apostelgeschichte: Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Und dieses "Warum verfolgst du mich?", das hat mich nachdenklich gemacht, weil eigentlich hat er ja streng genommen nicht Jesus verfolgt, sondern nur die Christen, also die Nachfolger von Jesus. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass das, was wir mit den Kindern Gottes, was wir mit der Gemeinde tun, nimmt Jesus persönlich. Jesus nimmt persönlich unsere Stellung zum Haus Gottes, unsere Hingabe zum Haus Gottes. Jesus nimmt persönlich, ob wir gegen Gemeinde sprechen, ob wir zersetzend wirken in Gemeinde, das nimmt Jesus persönlich. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass es viel Dummes in unserem Leben gibt, weil wir an der Stelle manchmal auch ein loses Mundwerk haben. Ich glaube, es ist wichtig zu lernen, Gott hat heilige Dinge. Und heilige Dinge, die muss man wie behandeln? Heilig. Das heißt besonders. Heilig heißt ja herausgerufen aus dem Normalen in was Besonderes hinein, nämlich Gott gehörend. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir die Botschaft heute auch so verstehen. Ich glaube, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat und dass es ihm wichtig ist, dass wir den ernst nehmen. Das vorneweg. Da dann gibt es noch die Stelle, die kam heute, dass Gott wirklich auch Arbeiter in seine Arbeit rufen möchte. Und wir sollen ja Gott dafür bitten, und das ist ein gutes Gebet, aber es muss auch Arbeiter geben, die bereit sind zu gehen. Ja? Du kannst viel rufen, wenn die Leute sich anders entscheiden. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, nämlich da steht nochmal eine mathematische Gleichung, 5 plus 2 gleich 15.000. Ja? Das ist natürlich keine wirkliche Mathematik, weil da steht auch noch circa. Das geht da um eine Geschichte und die meisten haben schon gedacht, ach, jetzt verstehe ich es, die 5 Brote und 2 Fische Geschichte. Und die 5 Brote, 2 Fische Geschichte, die ist mir das erste Mal in meinem Leben begegnet. Ich habe das schon vorher in der Bibel gelesen, aber das erste Mal, dass mich eine Predigt vom Sockel gehauen hat, das war 1993 in der Konferenz In Your Presence. Die war in Lüdenscheid und Walter Heidenreich hatte damals die ganze Crème de la Crème der Vineyard-Bewegung eingeladen. Die Konferenz war im Prinzip eine Vineyard-Konferenz. Und In Your Presence, also in der Gegenwart Gottes, das war tatsächlich Programm. Und ich kam sehr, sagen wir mal, sehr unwissend und sehr neu in dieses ganze Umfeld hinein. Und es war für mich an vielen Stellen ein echter Kulturschock. Weil so hatte ich das bis jetzt noch nicht erlebt, Christ sein. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, und das ist eigentlich, worauf ich hinaus will, es wurde eine Predigt gehalten und diese Predigt, da wurde auch am Anfang gesagt, das ist eine Predigt, die John Wimber immer gehalten hat. Ja? Und diesmal hielt sie Carl Tuttle, das war dann einer der erste Worship-Leiter der Vineyard-Bewegung. Und der Carl Tuttle hat über diese 5 Brote und 2 Fische gepredigt. Und irgendwie war der schnell fertig, dachte ich. Und war beleidigt, dass die Predigt nach 10 Minuten zu Ende war, denn ich war so fasziniert und begeistert von dem, was der gesagt hat. Und tatsächlich sind 1,5 Stunden vergangen gewesen. Der hat 1,5 Stunden darüber gepredigt, für mich war das Zeitgefühl 10 Minuten. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sowas passiert. Auf jeden Fall hat es mein Herz so tief getroffen, die Folge war, ich habe die nächsten paar Tage eigentlich mehrheitlich geweint, was nicht so meine Art normalerweise ist, wer mich kennt, weiß das. Ja, aber da war wirklich der Geist Gottes so stark auf mir, dass ich zu Tränen gerührt war. Und dies hat tief in mir Spuren hinterlassen und ich habe begriffen, diese Predigt ist eine der, es gibt so ein paar Predigten, wo ich sagen würde, wenn du eine typische Vineyard-Predigt hören willst, das ist eine davon. Und ich werde euch die jetzt versuchen zu halten. Es geht los in Johannes 6, 1 bis 14 und ich habe bewusst mal den Johannestext dafür genommen. Oben rechts seht ihr die Parallelstellen, denn das ist eine Geschichte, die Seltenheitscharakter hat, weil sie kommt tatsächlich in allen 4 Evangelien vor. Das passiert gar nicht so häufig. Wenn ihr mal nachguckt in der Synopse, also in dem Vergleich von den verschiedenen Evangelien, gibt es gar nicht so viele Geschichten, die in allen 4 enthalten sind. Aber dies hier, ja. Und das zeigt für mich immer schon eine gewisse Relevanz, dass Gott unbedingt wollte, dass das drin ist. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, der auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen, Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm ein anderer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch den den, von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrote, die denen übrig blieben, die gespeist waren worden. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus noch merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König machen, entwich er auf dem Berg, er allein. Die Geschichte ist ziemlich klar, vor allen Dingen, wenn man die anderen 4 Evangelien noch dazu liest. Ich habe hier auf einer weiteren Folie, habe ich die Stellen ergänzt, die in diesem Bericht nicht drin sind mit den quasi synoptischen Evangelien. Und dann können wir noch lesen am Anfang, warum die Apostel zusammen waren. Da heißt es nämlich in Markus 6, 30, 31, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr alleine an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Also wenn du mal glaubst, dass dein Dienst herausfordernd ist, dann schau dir den von Jesus an. Die hatten nicht nur Zeit zum Schlafen, die hatten vor allen Dingen schon gar nicht mal mehr Zeit zu essen. Und die 12 Jünger, wo kamen die gerade her? Wenn man die Bibel liest, kamen sie gerade von ihrem Trip, wo Jesus sie geschickt hat. Jesus hatte sie auf den ersten Missionstrip geschickt und sie hatten Zeichen und Wunder erlebt. Sie hatten erlebt, dass Tote auferweckt wurden, dass Kranke geheilt wurden, dass Dämonen ausgefahren waren und sie haben das Evangelium vom Königreich Gottes den Menschen verkündet und kommen müde vom Mission Trip zurück. Ich kenne das, wir waren auf Mission Trips, ich weiß, wie man sich fühlt. Kommt zurück und Jesus sagt, ey, ihr habt jetzt gut gearbeitet, keep cool, macht mal langsam. Aber kaum hat er es gesagt, es rannten so viele Menschen. Wisst ihr, der Punkt ist, ihr wisst, früher, also für die Alten unter uns, ihr könnt euch noch erinnern, wenn man früher Licht angemacht hat, kamen die Motten wie viele, ja? Heute kommen die Moskitos, wenn überhaupt. Also nur, da ist halt was passiert, ja? Früher konntest du dich nicht retten von dem Geflatter. Heute ist es ein bisschen wenig. Ich bin manchmal richtig traurig, dass ich keine Abschlusstreffer mehr auf meiner Windschutzscheibe habe. Weil es ein Indikator ist, wie viele in der Luft sind. Nicht? Und man muss halt sehen, so ähnlich war das mit den Menschen damals. Sie haben gemerkt, da ist jemand, der heilt und befreit. Da ist jemand, der hat Antworten auf ihre Lebensfragen. Da ist jemand, der begegnet ihnen mit Liebe und Anstand und Güte und hilft ihnen, die Dimension Gottes zu erkennen. Das haben die Menschen gewusst und deswegen gab es kein Halten mehr. Sie kamen wie die Fliegen, sie kamen wie die Motten ans Licht zu Jesus Christus. Und das passierte dort in der Situation, obwohl sie sich ausruhen wollten, es war wieder nichts. Im Nu war eine Menge, das wissen wir, das schreibt unten Punkt Nummer 6 in Matthäus 14, Vers 21, aber die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kindern, was also bedeutet vermutlich 15.000 Menschen. Deswegen 5 plus 2 gleich 15.000. Die 15.000 Menschen kamen zu Jesus. Und die Gegend dort, ich kenne den Berg, an dem es stattgefunden hat, war mehrmals dort. Ja, die haben da Platz, keine Sorge. Die passen da alle hin, locker. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie hören konnten, aber es hat scheinbar funktioniert. Also auf jeden Fall 15.000 Leute kamen zusammen, es waren nicht nur wenig, die waren plötzlich überrannt. Und ich denke, wir müssen uns, wenn wir ernsthaft mit Gott unterwegs sein wollen, müssen wir uns darauf einstellen, dass der Tag kommt, an dem wir überrannt werden. Weil Menschen Hunger nach Erneuerung, Hunger nach wirklichem Brot von Gott haben. Und deswegen werden Menschen kommen. Und hier hören wir jetzt, dass Jesus, was Jesus machte, in dem Punkt Nummer 2. Das beschreibt Markus 6, Vers 34, wir haben es auch schon gelesen. Er ließ sie zu sich kommen und die waren gekommen, weil sie wussten, wir werden geheilt und befreit und kriegen Lehre. Und da heißt es hier in Markus 6, Vers 34, und Jesus stieg aus dem Boot aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn. Also sie berührten sein Herz, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hat, und er fing eine lange Predigt an. Da hätten wir jetzt alles erwartet, nur nicht die lange Predigt. Ja, wir hätten ja alles Mögliche. Wir hätten jetzt Mitleidsbekundungen, in den Arm nehmen, eine Drückersession. Und Jesus stellt sich hin und sagt, pass auf, das Erste, was euch fehlt, ist das Grundverständnis von der Güte Gottes. Ihr müsst begreifen, dass Gott ein Reich bereitet hat für euch, in dem es euch gut gehen soll. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist enorm wichtig und ist kein lästiges Beiprodukt eines Gottesdienstes. Jesus stellt sich hin und geht an den Kern der Ursache ihrer Not, ihrer Katastrophe und ihres Problems, indem er ihnen erzählt, dass es da einen Gott gibt, einen Vater gibt, der sich nach ihnen sehnt und dass sie mit ihm wieder in eine Friedensbeziehung finden müssen. Yes, yes. Er fing eine lange Predigt an. Keine Sorge, ich nicht, aber Jesus. Und die lange Predigt, wie lange war die denn? Ich muss euch ehrlich gestehen, genau weiß es keiner, vermutlich tagelang. 3 Tage insgesamt. Das war wirklich lang. In Matthäus 14, Vers 14 steuert zu unserem Wissen dazu, was er noch machte. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Also wir haben es schon. Das Erste, er predigt. Das Zweite, er heilt ihre Krankheiten. Und wenn man das zusammennimmt, was hat Jesus gemacht? 2 Tätigkeiten. Das Königreich Gottes, das sagte ja unser Johannestext, dass Jesus ihnen das König, also die 4 geben uns ein ganzes Bild. Im Johannesbrief steht drin, dass er ihnen das Königreich Gottes vorstellte, dass er ihnen Verständnis gab, was das Reich Gottes denn ist. Gestern haben wir das bei uns Lebensart 1 mal angefangen und das beginnt ja mit Denk mal neu. Früher hieß das Buset. Kehrt um, ist nichts anderes wie Denk mal neu. Ja? Weil du brauchst wirklich die richtige Haltung zu Gott. Du musst das verstehen lernen, was hier Gott mit dir vorhat. Also so war das am Anfang und Jesus hat ihnen das Königreich Gottes verkündigt, hat ihnen gesagt, wie sehr Gott sie liebt, wie sehr es gut ist, in den vollständigen Willen Gottes hineinzukommen, weil nämlich Gottes Wille das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige ist. Gott will immer dein Bestes, ohne Ausnahme, jedes Mal, zu jeder Zeit und sogar nachts. Gott will dein Bestes und wenn sein Wille geschieht, dann geschieht dein Bestes. Wir haben immer so, ich weiß nicht, was die Historie mit uns gemacht hat, aber wir haben ja oft so das Gefühl, wenn du jetzt dem Willen Gottes freien Lauf lässt, dann macht er mit dir, was du nicht willst. Du, das ist Stephen King, das ist nicht die Bibel. Ja, das sind Überraschungen mit Stephen King, Horror und Terror. Ja, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Gott macht nicht mit dir einfach, was er will, sondern der lebendige Gott will, dass dein Leben tatsächlich gelingt. Und dass dein Leben gute Frucht hinterlässt. Und wenn du dich fragen musst, wenn heute der Tag käme, wo du zu Gott gehst, hinterlässt dein Leben gute Frucht? Wie sind deine Spuren? Das ist eine gute Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Hinterlässt mein Leben gute Frucht? Ich möchte fruchtbar sein. Ich möchte was hinterlassen, was wertvoll, was kostbar ist. Für die Menschen, die nach mir kommen. Ich möchte erleben, dass Gott mich so gebraucht, dass es Spuren in den Leben der anderen Menschen gibt. Dass ihre Herzen berührt sind. Durch das, was Gott durch mich fließen lässt. Und das ist wesentlich, dass wir danach Ausschau halten, ist das so, Herr? Weil der Wille Gottes ist, was? Dass du gesegnet bist. Aber es ist tatsächlich so, um diesen Segen zu bekommen, muss man tatsächlich in seinen Willen hineinkommen. Man muss in das Reich Gottes kommen. Um dir kurz zu erklären, was bedeutet das Reich Gottes? Das Reich Gottes Wir müssen da mal schauen auf Königsherrschaften, weil die meisten Leute haben ja heute gar keinen Bezug. Heute gibt es Demokratie. Demokratie bedeutet, dass das Mehrheitsbefinden eines Volkes, wie auch immer manipuliert, irgendetwas entscheidet. Habe ich es gut ausgedrückt? Ja, es ist ja nicht tatsächlich so. Ich meine, ihr wisst ja, intelligente Leute treffen intelligente Entscheidungen. Aber davon kann man nicht flächendeckend ausgehen. Ich will niemanden beleidigen, aber ich meine das nur so. Und deswegen ist Demokratie manchmal schwierig. Immer noch die beste Form, in der ich leben möchte. Ja? Aber es ist nicht so einfach. Es wäre schön, wir würden alle das Beste wollen und dann die beste Entscheidung treffen. Ich glaube, dazu muss man aber auch erst Jesus in seinem Herzen haben. Muss man selber in den Spiegel geguckt haben, wie man ist vor Gott, um zu sehen, wie man selber ist und wie die anderen sind. Und danach kann man wesentlich bessere Entscheidungen treffen, glaube ich. Nur mal so als Tipp vor der Wahl. Wenn es nur darum geht, um die eigenen Interessen, wenn es nur darum geht, dass ich mehr Geld habe, dass ich meine Hobbys noch leben darf, dass ich noch mit meinem durchkomme, dann ist das wirklich für so ein Land wie Deutschland zu wenig. Nur mal am Rande. Es ist ganz wichtig, dass wir weise werden in unserem Wählen. Punkt damit. Ich gehe zudem über zum Reich Gottes. Wenn wir Reich Gottes verstehen wollen, müssen wir eine Monarchie, eine monarchische Struktur verstehen. Wenn wir heute sagen, was bedeutet Reich, dann könnte man es vereinfacht sagen, ein Königreich ist immer dort, wo der entsprechende König dessen Willen tatsächlich getan wird und er tatsächlich Macht und Herrschaft besitzt. Das ist ein Königreich. Okay? So gesehen, Queen Elizabeth von England, hat sie ein Königreich? Nein. Sie ist rein repräsentativ da. Das heißt, sie ist schön, nice, schöne Verzierung, aber sie ist hat kein eigenes Königreich mehr. Das ist vorbei. Ludwig der 14., der sagte, kein Rad dreht sich, ohne dass ich es will. Mein Wille ist absolut. Ich bin der Staat. Hatte der ein Königreich? Yep. Und was für eins? Ja, wenn du anderer Meinung warst, bist du meistens mit deinem Kopf unterm Arm nach Hause gegangen. Also das war wirklich dann so. Also wir müssen verstehen, dass Ludwig der 14. wirklich ein Herr war. Und wie ist es jetzt mit Gott? Gott ist auch ein König. Und sein Wille repräsentiert das absolut Gute. Und ja, Gott will, dass sein Wille geschieht. Aber er will, dass wir dem freiwillig zustimmen und dem freiwillig Raum geben in unserem Leben. Wir beten im Vater unser immer, Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Königreich Gottes. Wenn der himmlische Wille Gottes auf Erden umgesetzt wird, das ist das Reich Gottes. Wenn der Wille, der gute Wille, die Freundlichkeit Gottes, die Güte Gottes auf dieser Erde sichtbar wird, ist es das Königreich Gottes. Jesus kam, um alle Sünden wegzunehmen, damit alle ohne Probleme Gott gegenübertreten können. Und alle, die ihn annahmen, sagt die Bibel, gibt Gott das Recht, sein Kind zu sein. Apropos sein Kind, zwei Menschen haben sich letzte Woche entschieden. Könnt ihr kurz mal mit der Hand winken, ihr beide? Wir begrüßen euch. Ich habe sie euch bewusst gezeigt, weil die freuen sich über jeden Handschüttler heute nach dem Gottesdienst. Okay, es ist ganz wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, freiwillig, ohne Zwang, dass wir dazugehören wollen. Und dass ab heute der Wille Gottes in meinem Leben der Faktor ist. Das ist das Reich Gottes. Also worüber hat Jesus geredet? Er hat gesprochen über seinen Vater, die Güte, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes, wie die aussieht. Er hat darüber gesprochen, welche guten Pläne Gott mit uns Menschen allesamt hat. Und er hat darüber gesprochen, was es bedeutet, sich Gott unterzuordnen als dem guten König und ein Leben in Verantwortung ihm gegenüber zu leben. Das ist das Reich Gottes. Okay, haben wir das geklärt. Das zweite ist, er hat gesehen, was sie brauchten. Die waren krank, die waren dämonisiert, weil es gab so viele Götzenkulte im Land. Und jedes Mal, wenn du einen Götze anbetest, musst du wissen, dass eine Tür in dir aufgeht, wo Finsternis Raum in deinem Herzen gewinnt. Und diese Geister, die man rief, die wird man so schnell nicht mehr los. Und deswegen ist es so wichtig, Buße zu tun und Gott zu bitten, dass er diese Mächte hinausschmeißen. Denn wenn du dich wunderst, warum ständig in deinem Leben Krankheit, ständig in deinem Leben Verlust, ständig in deinem Leben immer wiederkehrende Ereignisse sind, hat es in der Häufigkeit eigentlich oft mit Mächten zu tun. Verstanden? Gut. Diese Mächte hat Jesus rausgehauen, so dass Menschen wieder freie Entscheidungen treffen können und dass sie wieder in ihrem Herzen selber zu Hause sind und nicht unter Fremdeinfluss. Und Jesus hat diesen Menschen gezeigt, dass es ein Leben gibt, das sich lohnt. Und wie es so 3 Tage andauert, es war mittlerweile kurz vorm Passafest, das heißt, es gab nirgendwo mehr offene Geschäfte vermutlich. Ja, da hat er seine Jünger auf die Probe gestellt, hat gesagt, hey Jungs, was machen wir jetzt mit den Leuten? Die werden wahrscheinlich in den umliegenden, in allen Dörfern um den See Genezareth nichts mehr finden zum Essen. Denn die Juden werden ihnen nichts geben, denn die heiligen Schabbat und besonders wenn es Passa ist, da ist dann ganz sensible Zeit, da gibt ja keiner was. Was machen wir mit denen? Die verhungern vielleicht noch oder schaffen den Heimweg vielleicht gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall, mir tut es leid, ich will die nicht ohne Essen, das hat auch was mit Gastfreundschaft zu tun, ich will die nicht ohne Essen nach Hause schicken. Und dann macht der Philippus natürlich einen Finanzüberschlag, er guckt in den Beutel nach, er sagt, Judas, zeig mir mal den Beutel, was da drin, aha, 200 Dinar, 200 Tageslöhne. Ja, das ist also nicht, ist für 15.000 Leute nicht wirklich viel. Ja, das heißt also, zu wenig Geld, die Ressourcen sind knapp und dann kommt einer, und das finde ich immer so witzig, der Andreas kommt auf eine super Idee. Ich habe hier noch ein Kind, der hat sein Frühstück dabei. Verstehst du, 15.000 Leute. Ich kenne das von mir, ich komme manchmal auch auf so Ideen, wo ich dann im Aussprechen denke, das war jetzt doof. Er kommt auch sofort drauf und sagt, naja, das wird ja zu wenig sein für die... Richtig, 5 kleine Flätchen und 2 kleine Fische sind absolut wenig für 15.000 Leute. Und wenn du einem was gibst, dann kriegst du Haue von dem Rest. Glaub mir's. Also guckt, Jesus sagt, okay, und das wundert mich, er sagt, naja, bring's mal her. Also, versteht ihr, so 5 kleine Flätle, und so 2 Fische, die auch nicht mehr ganz frisch waren. Weil der Junge hatte ja morgens sein Frühstück essen sollen und er trug es 3 Tage mit sich. Ich kann mir gut vorstellen, wie so kleine Kringeln über den Fischen waren mit so ein paar Fliegen, die da schon die Landung probierten. Aber Jesus hat gesagt, okay. Und Jesus legt der Sache die Hände auf. Und das ist immer so, er bringt diese wenige Möglichkeiten, bringt er unter den Einfluss des lebendigen Gottes. Und das ist wirklich ein geistliches Prinzip. Und das ist das Prinzip bei uns in der Vineyard. Das bisschen, was ich habe, und es ist lächerlich wenig, wenn wir ehrlich sind. Der Bezeichnung lächerlich wenig reicht genau, um es richtig zu beschreiben. Was ich habe, ist viel zu wenig, die Menschen, die vor mir stehen, satt zu machen, ihre Not zu lindern, ihre Krankheiten zu heilen, ihre Lebensprobleme zu lösen. Ich habe viel zu wenig. Und in dem Augenblick, wo das bisschen, was wir haben, wir in die Hände Jesu legen und er bringt es in die Gegenwart des lebendigen Gottes, geschieht etwas Unfassbares. Denn die Geschichte geht weiter und die teilen aus, und ich weiß gar nicht, da steht so nebenbei, und er gab denen von den Fischen so viel, wie sie wollten. Ich meine, wie gibst du aus 2 Fischen so viel, wie die wollten? Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Ich habe mich immer gefragt, die haben ja so Körbe gehabt, so wo sie vielleicht, allein die 5 Brote und 2 Fische auf 12 erwachsene Männer aufzuteilen, dass die es verteilen sollen, Ich weiß gar nicht, wie man einen Fisch so klein schneiden kann, um das... Und wer kriegt den Kopf, ne? Also, man kann da bildlich reingehen ohne Ende und man wird nur Spaß haben, weil es einfach irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und die Frage ist, hat sich das erst im Beutel der Jünger vervielfältigt oder in den Händen Jesu? Ich plädiere für Ersteres, also für Zweiteres, also in den Händen Jesus. Ich glaube, dass es sich in den Händen Jesus multipliziert. Denn das ist meine Lebenserfahrung. Alles, was ich ihm bringe, multipliziert sich in seinen Händen. Und er gibt den Jüngern aus. Und die Jünger, wir können uns das Bild nicht vorstellen. Stellt euch vor, das ist so ein Abhang, das geht so von einem Berg runter, es ist so eine Kehltal da bei Tapka. Also die Bilder, die ihr da seht, die sind original aus der Gegend. Und ist in dem Tal drin und da sitzen 15.000 Leute und gucken euch an. Und irgendjemand hat Essen gesagt. Und das ist dann schwierig. Ab dem Moment, wenn das gesagt wird, Essen, dann verfolgen 15.000 Augenpaare sehr genau, was da vorne vorgeht. Und dann sind die Jünger dort und die Jünger sehen diese Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie schlimm Erwartungshaltung sein kann, wenn du genau weißt, ich kann die unmöglich erfüllen. Und jetzt das multipliziert mit 15.000. Die gucken alle hin und die Augen, keine Bewegung, ist ab jetzt geheim. Ja? Und die Jünger haben sich sicher alle mit dem Rücken zu den Leuten aufgestellt, die konnten das Elend nicht sehen. Und wahrscheinlich haben die einen ganz sauberen Kreis um Jesus gebildet, dass auf keinen Fall einer durchgucken konnte. Ich stelle mir das wirklich so vor, bildlich. Die waren alle Schulter an Schulter gestanden. Bloß sollte niemand sehen, was sie hatten. Weil das war nichts. Fast nichts. Und dieses fast nichts multipliziert sich. Und ich glaube, die Jünger, die sind bald ausgeflippt. Wie die gesehen haben, wie es plötzlich unendlich viele Fische und Brote gegeben hat. Und wie sich das quasi so auseinander plopp, 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 plopp multipliziert. Ich glaube, das war dann wieder genau das Gegengefühl. Vorher absolute Hilflosigkeit und jetzt, hey, wir sind die King. We are the champions, hat Petrus angestimmt, ja? Und ist dann rumgelaufen und hat gesagt, ey Leute, hier Fische, hier Brote, wer will noch? Ja, weil nämlich in dem Augenblick, versteht er, dieser Wandel, das ist ganz typisch von ihm. Er war da gestanden und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sieht er das, we are the champions. Ja, und dann nichts wie hin und jedem in die Hand gedrückt. Und ich kenne diesen Moment, es ist verrückt, wenn du mit Menschen betest und du hast nichts und es kommt jemand, der schlicht und ergreifend gelähmt ist, weil er einen Schlaganfall hatte und du hast nichts und du hast nur ein Gebet. Und ich erinnere mich immer noch an die Mama Regina in den Slum in Uganda, in Kampala, halbseitig gelähmt. Wo ist eigentlich Regina? Ja, weißt du noch? Und anschließend vollständig geheilt. Da gehst du auch raus. We are the champions. Obwohl du eigentlich, ehrlich gesagt, nicht viel getan hast dafür, dass es so ist. Aber es fühlt sich gut an. Weil du plötzlich erlebt hast, wie Jesus multipliziert deine Unfähigkeit, aber deine Willigkeit, das einzusetzen, was du hast. Und damit macht er Menschen satt, er macht sie gesund, er macht sie frei, er macht sie heil, er kommt in ihr Leben und beginnt mit ihnen eine neue Geschichte zu schreiben. Und das, obwohl du selber kaum genug hast für dich selbst. Und das scheint ein geistliches Prinzip zu sein. Und letztlich ist Jesus selbst das Brot. Jesus Christus ist das Brot, das vom Himmel kam. Er sagt es an vielen Stellen, kann man das herauslesen, dass Jesus selber dieses Brot ist, nachdem es den Menschen... Wenn du Jesus hast, gab es früher einen Spruch, dann hast du alles, was du brauchst. Und das ist keine dumme Formel, sondern das ist die Wahrheit. Die meisten Leute machen ihr Leben viel zu kompliziert, weil sie Gott immer wieder in seine Hände fuschen. Aber wenn du anfängst, dein Leben wirklich von Gott her zu sehen und zu betrachten, dann wirst du merken, wie Gott dein Leben Stück für Stück in Ordnung bringt. Du brauchst Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Jesus ist nämlich Heilung. Jesus Christus ist der Lehrer, er ist der Heiler, er ist der Befreier, er ist der Erneuer, er ist unser bestes Freund und vieles mehr. Jesus selber ist dieses Brot vom Himmel, dieses von Gott gegebene Brot, das alle Menschen satt macht. Deswegen, die Menschen brauchen Jesus. Und die Frage ist, bringen wir Jesus zu den Menschen? Bringen wir Jesus in unsere Beziehungen? Bringen wir Jesus in unsere Nachbarschaft? Wenn Corona irgendwas gemacht hat, dann hat es den Egoismus und die Selbstsucht verstärkt der Menschen auf allen Seiten. Und wir müssen diese Mauern wieder durchbrechen, und zwar jetzt, heute. Und unseren Nachbarn und die Menschen, die mit uns, die uns begegnen, diesen Jesus bringen. Und ich habe gestern Abend gespürt, wie Jesus die Vineyard Speyer gefragt hat: Wollt ihr noch meinen Auftrag tun? Seid ihr bereit, mit 5 Brote und 2 Fische wieder zu den Menschen zu gehen? Und das meine ich viel ernster, als es meine Worte vermuten lassen. Denn ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Und ich möchte die Leute, besonders von der Vineyard Speyer, natürlich aber auch unsere Gäste, die Leute, die heute mit Gott ein Commitment machen wollen: Ich werde hingehen, selbst wenn ich weiß, dass ich selbst zu wenig habe. Und ich werde alles, was ich habe, in deine Hände legen, damit du die Menschen satt machst. Wenn das dein Wille ist, möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst, dass du dich vor Jesus hinkniest und dass wir beten können. Ab jetzt. Und ich möchte wirklich gerade die einladen, die keine Frucht in ihrem Leben sehen. Ich möchte gerade die einladen, die sagen: Ich habe viel gesät und nichts gesehen. Weil ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass du deinen ursprünglichen Auftrag wieder verlassen hast. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du dich vor ihm beugst und mit ihm redest jetzt, in diesem Augenblick. Ich sage es nochmal, ich rufe noch einmal auf, dann musst du jetzt kommen. Bist du bereit, das Wenige, das du hast, ganz neu im Glauben in die Hände Jesus zu legen? Du kannst dich auch hinknien, wo du bist, geht auch. Aber es muss deine Entscheidung sein. Wenn du suchst nach Zweck und Sinn in deinem Leben, wenn du danach suchst, dass es endlich vorwärts geht, ist es jetzt die Zeit. Jesus, wir sind vor dir, wir knien vor dir als Vineyard Speyer und auch als Lebenssaat. Und wir sagen: Jesus, das bisschen, was wir haben, das wollen wir in deine Hände legen. Jesus, wir wollen uns neu von dir senden lassen in diese Welt. Komm, Heiliger Geist. Brich hervor, Herr. Jetzt, in diesem Moment. Komm, Heiliger Geist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Auftrag uns neu schenkst als Gemeinde. Wir wollen bis an die Enden der Erde gehen. Speyer, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Deutschland und bis an die Enden der Erde. Werden wir gehen und das bisschen, was wir haben, werden wir in deine Hände legen und wir werden sehen, dass du Zeichen und Wunder tust. Darum bitte ich dich, Herr. Herr, wir weihen uns dir als Gemeinde, die 5 Brote und 2 Fische. Und wir weihen uns auch die Leute, die jetzt hier dabei sind, die Freunde, die woanders vielleicht auch hingehen müssen, weil es dein Auftrag ist. Wir weihen uns dir und sagen, Herr, wir wollen diese 5 Brote und 2 Fische in deine Hand legen, das bisschen, das wir haben. Und bitten dich, dass du es reich machst für alle, die Hunger und Durst haben. Dass du die Kranken heilst, dass die Dämonen ausgetrieben werden, dass die zerbrochenen Herzen sind, wieder eins werden und geheilt sind. Und dass die Menschen, die gottlos leben, dass die umkehren zu dir und dich annehmen, Jesus. Vater, wir danken dir, dass du das jetzt schenkst. Danke, dass es jetzt kommt. Danke, dass es das ist, was du uns jetzt gibst, Gott. Und ich setze das frei, dieses Erbe, auch das die Vineyard hat, ganze Welten zu beeinflussen durch deine Kraft. Und ich setze das frei jetzt im Namen Jesu über uns. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich erhebe dich.